Hall of the Wind, warum ich keinen Tabak anbaue und eine Kakaobohnenverkostung, das wartet auf euch. Bis gleich.
Are you ready? Smoke the park.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your greed, and simply live the moment, and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 31. Heute ist Sonntag, der 3. Juli 2022 und es ist 11.13 Uhr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich fange gleich mal mit dem Tabak an, ohne lange zu fackeln. Ich habe früher sehr oft und sehr gerne einen bestimmten Tabak geraucht, den ich einfach geliebt habe über alles. Und habe ihn lange, lange, lange Zeit nicht geraucht und jetzt habe ich ihn mal wieder rausgekramt bzw. mir neu bestellt. Den Hall of the Wind von Rattrace, British Line, die gelben Dosen, die immer gut sind. Ja, wie das ausgesprochen wird, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich nehme mal an, also geschrieben wird es ja H-A-L, dass das Hall of the Wind, also die Halle des Windes bedeutet. Ich habe aber im Internet wirklich aufwendig recherchiert und nichts weiter gefunden, was es sonst heißen könnte, weil es wird ja anders geschrieben als jetzt Hall of the Wind in Englisch. Hall of the Wind, denke ich mal, die Halle des Windes macht am meisten Sinn. Wind mit Y geschrieben, ist auch egal, ist nur ein Name, ist auf jeden Fall ein unglaublich leckerer Tabak. Wenn man auf Tobacco Reviews guckt, was in dem Tabak alles vorhanden ist, dann findet man Virginia, Perique, schon mal eine sehr gute Grundlage, und eine Prise Kentucky. Und ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, Kentucky ist so ein Tabak, das ist so ein Kipptabak. Ne, wenn man davon zu viel an den Tabak macht, dann kann es sehr schnell sehr unangenehm und sehr scharf werden. Aber Hall of the Wind schafft es, genau die richtige Menge Kentucky-Tabak da dran zu machen. Es ist eine Virginia Perique-Mischung, die sehr, sehr rund und sehr würzig schmeckt. Und durch den Kentucky bekommt sie einfach noch einen bestimmten Kick, eine bestimmte Würze, eine bestimmte Unterstreichung, die das Ganze nochmal intensiver im Aroma macht und einfach viel leckerer noch, als wenn das jetzt einfach ein normaler Virginia Perique wäre. Und auch vom Nikotin her ist dieser Tabak nicht von schlechten Eltern. Der Tabak ist im ersten Drittel relativ mild, wird aber dann im zweiten und dritten Drittel sehr, sehr stark, also wirklich stark. Jetzt kein Vergleich zu dem Tabak, den ich in der letzten Folge vorgestellt habe, den Samuel Gavith Brown No. 4. Der ist nochmal, also der ist ungescheit stark. Dieser hier ist einfach sehr präsent vom Nikotin her. So präsent, dass man ein leichtes Brennen an der Lippe spürt und da, wo das Mundstück, wenn es ein bisschen mit Kondensat befeuchtet ist, die Lippe berührt und so, dass man während des Rauchens auch gut mit Nikotin gesättigt ist. Aber er ist nicht überfordernd stark. Er ist sehr, sehr würzig. Wenn der Tabak ein Essen wäre, und jetzt muss ich sagen, wiederhole ich mich etwas, weil ich habe schon mal bei einem anderen Tabak gesagt, dass er mich an einen Burger erinnert. Dieser hier erinnert mich persönlich speziell an einen Black Bean Burger, also einen Burger, der vegetarisch ist und der aus schwarzen Bohnen, die gemahlen bzw. gekocht und gestampft sind und dann gebraten. An den erinnert mich der. Und der ist nämlich sehr, sehr kräftig gewürzt auch, dieser Black Bean Burger. Und außerdem schwarze Bohnen, das passt irgendwie dazu. Aber wenn ihr eher Fleisch esst, könnt ihr euch natürlich auch hier einen sehr deftigen, gut gewürzten Burger vorstellen. Vielleicht noch mit Bacon und Käse, also mit allem drum und dran. Und auf jeden Fall mit Jalapenos. Also wenn dieser Tabak ein Burger ist, dann ist auf dem Burger Jalapeno drauf. Und zwar nicht zu wenig, weil er eben ordentlich würzig und scharf ist. Hall of the Wind wird ein Tabak sein, den ich wahrscheinlich die nächste Zeit wieder täglich rauche. Er ist zu jeder Tageszeit perfekt. Morgens früh passt er, weil er am Anfang noch relativ mild ist und gibt einem gleich so ein bisschen die Nikotindosis, die man für den Tag braucht. Abends vorm Einschlafen oder spätabends passt er auch wunderbar. Zwischendurch passt er. Das ist für mich ein absoluter All-Day-Tabak. Ungefähr vergleichbar von der Güte her mit der Peterson oder Dunhill Standard Mixture. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen anderen Tabak erwähnen, den ich nicht extra besprechen möchte, weil ich ihn nicht so herausragend finde, dass ich ihm eine extra Folge widmen möchte und weil ich nicht wüsste, was ich lange über den Tabak erzählen will. Und das ist ein Tabak, den habe ich jetzt schon längere Zeit offen immer mal wieder geraucht, aber ich bin nicht besonders begeistert von ihm. Und das ist, ihr werdet staunen, tatsächlich ein Dunhill-Tabak. Das ist einer der Dunhill-Tabake, die ich in diesem Kieler Laden-Tabak-Trend noch gefunden habe. Und das ist der sogenannte Dunhill Standard Mixture Mellow. Die Dunhill Standard Mixture hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich auch eine Folge zu gemacht, könnt ihr nachhören. Aber der Dunhill Standard Mixture Mellow ist eben mellow, ja, also sehr, sehr mild. Der ist vom Geschmack her milder, da ist weniger Latakia drin als in der Standard Mixture, finde ich vom Geschmack her. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, ob es wirklich weniger ist, aber ich schmecke ihn weniger raus. Ich glaube, der ist Virginia- und Orientlastiger und er ist vom Geschmack her mild und von der Wirkung her, vom Nikotin her sehr mild. Und ich bin nicht traurig, dass es die Dunhill Standard Mixture Mellow nicht mehr zu kaufen gibt. Und für alle die von euch, die vielleicht Dunhill hinterherweinen, also es sei denn, ihr mögt sehr, sehr milde, naturbelassene Tabake mit etwas Latakia und ohne Nikotin, dann könnt ihr traurig sein. Ansonsten habt ihr da nicht viel verpasst, finde ich persönlich. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Vielleicht sagt jemand anderes, das war mein absoluter Lieblingstabak und ich bin traurig, dass es ihn nicht mehr gibt. Für mich ist es nicht schlimm, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich bin fein damit, dass es die Dunhill Standard Mixture Mellow so nicht mehr zu kaufen gibt. Ich werde sie aufrauchen, sie ist nicht so schlecht, dass ich sage, ich will sie nicht, aber sie hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber heute ging es ja um den Hall of the Wind und der kriegt von mir 10 von 10 Sterne oder 5 von 5 Sterne oder 10 von 10 Punkte oder 100 von 100 Punkten. Der ist einfach perfekt. Der ist einer meiner Lieblingstabake nach wie vor, zusammen mit der Standard Mixture, Peterson oder Dunhill. Ne? Der Unterschied, den wollte ich dann später nochmal anschauen, wenn ich die Peterson Standard Mixture nochmal direkt jetzt auch im Vergleich rauche. Aber er ist auf jeden Fall für mich einer der besten Tabake, die es gibt. Und tatsächlich fehlt mir auch bei dem Tabak der Latakia nicht. Normalerweise mag ich ja Tabak mit Latakia am liebsten, aber in dieser Mischung fehlt er nicht, der Latakia, weil sie einfach so, wie sie ist, die Mischung rund ist und perfekt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Im Moment rauche ich Hall of the Wind. Wer hätte es gedacht? Ja, also den rauche ich im Moment viel. Und noch einen anderen Tabak aus der Red Race British Line und das ist der Red Rapparee. Auch dazu werde ich irgendwann nochmal eine Folge machen, weil er eine Folge verdient hat, weil er einfach auch sehr, sehr gut ist. Dieser wieder mit Latakia. Ansonsten immer mal wieder einen Aromaten. Das kann mal die Nobleman's Mixture sein, das kann mal ein Peter Heinrichs Reserve Cru sein, das kann mal Elwood Nummer 2 sein, aber ich würde mal sagen, wenn ich am Tag 4 Pfeifen rauche, ist eine davon ein Aromat. Und an Tagen, wo ich nur 1 oder 2 Pfeifen rauche, ist kein Aromat dabei. Das heißt, Aromaten rauche ich so 1 bis 2 Mal die Woche. Ja, das ist einfach die Realität. Und deswegen wird mein Regal mit den Aromaten darin auch kein bisschen schmaler und kleiner. Wobei ich, also von der Füllung her, wobei ich in dem Regal, wo die naturbelassenen Tabake stehen, immer mal wieder ein Glas aussortiere und nachfülle oder eine neue Dose hinstelle. Ja, das rauche ich so im Moment. Und vielleicht ganz kurz zu dem Cover, da seht ihr eine Rossi Prince. Gibt's nicht viel zu sagen. Ich mag Rossi, ich mag Prince. Also habe ich gedacht, das ist eine Pfeife für mich. Sie ist gefiltert, 9 mm und darin rauche ich Tabak, der aromatisiert ist und Latakia enthält. Tabak selbst anbauen. Das hat mich schon immer fasziniert, der Gedanke. Ich bin auch ein Mensch, der immer mal wieder gerne irgendwas im Garten an einer kleinen Stelle anbaut. Ich habe mal Rosmarin angebaut, ich habe mal Salbei und Thymian und Oregano angebaut, so Küchenkräuter. Aber das ist ja nicht besonders schwierig, ne? Die sät man einfach in die Erde, lässt sie wachsen und dann muss man sich eigentlich groß gar nicht drum kümmern. Dann wächst es nach ein, zwei Jahren wie verrückt. Pfefferminze habe ich auch schon angebaut, aber Tabak würde mich natürlich eigentlich sehr reizen. Und ich habe großen Respekt und große Bewunderung für alle Leute, die selbst Tabak anbauen. Es ist ja erlaubt in Deutschland, es gibt eine gewisse Obergrenze. Die weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, mehr als 100 Tabakpflanzen darf man nicht haben. Sonst wird es nicht mehr plausibel, dass man sie für den eigenen Gebrauch hat. Aber Tabak anbauen würde mich interessieren. Ich würde wahnsinnig gerne meinen eigens geernteten Burley rauchen, meine eigens geerntete Virginia-Pflanze trocknen, zubereiten und rauchen. Aber es gibt bestimmte Gründe, die mich davon abhalten, das zu tun. Das eine ist, ja, das Hauptproblem. Tabak ist giftig. Ordentlich giftig. Ja, also Tabak roh, unzubereitet, dran genascht, ist giftig. Natürlich würde ich nicht am Tabak naschen und auch kein Mensch würde das tun, aber ich habe Katzen. Freigängerkatzen und ich bin mir einfach unsicher, ob diese Katzen am Tabak knabbern würden und sich dann eine Vergiftung zuziehen würden. Das heißt, wenn ich Tabak anbauen wollte, müsste ich das in einem Bereich tun, der für Katzen und auch, was weiß ich, vielleicht Hunde, die spazieren gehen, ja, unzugänglich ist. Und da fällt mir eigentlich nur ein Gewächshaus ein. Ich müsste also ein Gewächshaus bauen. Ich müsste außerdem, und das ist der zweite Faktor, mich sehr oft und sehr intensiv um den Tabak kümmern. Das ist also sehr zeitintensiv und arbeitsintensiv. Und das heißt, ich müsste meine Prioritäten verschieben. Das heißt, das Tabakanbauen müsste mir so wichtig werden, dass andere Dinge, die mir im Moment wichtig sind, zurückstehen müssten. Zum Beispiel lesen und noch eine andere Sache, die ich im Moment mehr mache, von der ich euch ganz am Ende noch was erzählen will. Und im Wettbewerb der Prioritäten gewinnt da der Tabakanbau bei mir gegenüber den anderen Sachen, die ich im Moment gerne mache, nicht. Das ist der zweite Faktor. Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass ich bewusst vermieden habe zu sagen, ich habe keine Zeit dazu. Denn wenn ich es wirklich wollen würde und drauf anlegen würde und es mir sehr wichtig wäre, würde ich einen Weg finden und ich würde auch die Zeit finden, es zu tun. Aber in den Prioritäten Streit, Wettkampf, Situation gewinnt eben Tabakanbau gegenüber anderen Dingen, die ich gerne tue, im Moment nicht. Gleichzeitig ist aber mein Interesse dennoch sehr hoch daran. Und deswegen würde ich euch etwas bitten. Wenn unter euch Hörern von Strandkorbgedöns jemand dabei ist, der Tabak schon mal angebaut hat und so viel Erfahrung hat, dass er den Tabak auch selbst getrocknet und in der Pfeife geraucht hat, dann schreibt mich doch bitte mal an, denn das würde mich wahnsinnig interessieren, mich darüber auszutauschen. Ich würde gerne wissen, wie dieser Herstellungsprozess gelaufen ist, wie viel Spaß du dabei hattet, wie viel Ärger ihr auch dabei hattet, wie viel Enttäuschungen und vielleicht Fehlschläge ihr dabei hattet und ob der Tabak am Ende wirklich richtig gut geschmeckt hat. Und ich meine das ernst, also hat er vergleichbar mit gekauften Tabaken gut oder sogar besser als gekaufte Tabake geschmeckt? Denn normalerweise ist es aus meiner Sicht so, mit selbstgemachten Sachen kann das sehr unterschiedlich sein. Wenn man zum Beispiel sein eigenes Gemüse oder sein eigenes Obst anbaut, also ich nehme mal als Beispiel, ich habe einen Kirschbaum im Garten, ja, und die Kirschen, die ich da direkt vom Baum pflücke und esse, schmecken mir besser als jede Kirsche, die ich im Supermarkt kaufen kann. Ja? Bei solchen Dingen lohnt sich oft der Aufwand ganz erheblich. Auch die Gartenkräuter. Ne? Wenn ich Pasta mit Parmesan und Salbei mache und den Salbei frisch gepflückt aus dem Garten nehme, dann hat das eine ganz andere Qualität, als wenn ich so einen Bund im Supermarkt kaufe. Das ist einfach so. Ne? Auch Koriander, der frisch aus dem Garten geerntet und direkt aufs Essen gestreut wird, schmeckt ganz anders als Koriander, der schon ein, zwei Tage im Kühlschrank im Kühlfach im Supermarkt gelegen hat. Da lohnt sich der Aufwand definitiv, finde ich. Aber ich habe zum Beispiel schon sehr lange her, das war in meinen 20ern, mal versucht, selbst Wein zu machen. Also Weintrauben, die im Garten gewachsen sind, gepflückt, gepresst und gären lassen mit Hefe. Und das Ergebnis war grottig schlecht. Ja, also das hat widerlich sauer und überhaupt kein bisschen lecker geschmeckt. Das war weit weg von jedem Wein, den man selbst im Tetrapack im Supermarkt kaufen kann, von der Qualität her. Also viel, viel schlechter. Auch habe ich mal selbst Met gemacht. Ich habe damals viel so mit ich habe mir so eine Gärflasche gekauft, ne, von meinem mühsam zusammengesparten Studenten selbstverdienten Nebenjobgeld und habe da verschiedene Sachen gemacht. Met habe ich selbst gemacht. Das macht zwar Spaß, ja, also das zuzubereiten, das zu beobachten, wie es dann gärt und so, aber das Ergebnis, wenn man ehrlich ist, ist jeder gekaufte Met besser. Ja. Und ich habe das mit verschiedenen Sachen gemacht. Ich habe auch mal Zwetschgenwein selbst gemacht. Geht auch aus meiner Sicht gar nicht. Hat geschmeckt wie, ich weiß nicht, widerlich. Also ein bisschen so mit, so wie, ich musste immer, ich habe es noch jetzt noch in Erinnerung, dass es so ein bisschen nach Acetyl geschmeckt hat. Und ich war mir auch nicht sicher, ob das gut ist. Deswegen habe ich ihn weggeschüttet letztlich. Ne? Und beim Tabak ist es so, ich könnte mir vorstellen, wenn man den Tabak jetzt dann erntet und trocknet, dann ist er ja noch nicht in irgendeiner Weise nachbearbeitet, also nicht gecased in irgendeiner Form und für das Tabakrauchen fertig gemacht. Also man müsste ihn auch noch schneiden oder pressen zu Flakes, wenn man das kann. Und ich kann mir einfach so vorstellen, dass es, bis man so weit ist, dass man den Tabak wirklich genießen kann und er wirklich schmeckt, ich habe keine Erfahrung damit, wie gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es 3, 4, vielleicht 5 Versuche braucht, bis man wirklich richtig guten Pfeifentabak selbst herstellen kann. Ich habe da verschiedene Rezepte zugelesen, wie das gehen soll, mit wie man den Tabak nachbehandeln soll. Das klang für mich alles furchtbar aufwendig und furchtbar anstrengend. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass man in gewisser Weise auch gebiased ist. Also wenn man jetzt den selbstgemachten Tabak hat und raucht ihn in der Pfeife, dann schmeckt er einem allein schon deswegen, weil die ganze Liebe und die ganze Zeit da drin stecken. Aber ist er wirklich objektiv, also ehrlich? Nee, objektiv ist so eine Sache, das ist ja immer subjektiv ein Geschmackserlebnis. Aber ist er wirklich ehrlich besser oder genauso gut wie gekaufter Tabak? Wie zum Beispiel so ein Hall of the Wind oder so ein Red Rapparee oder so eine Dunhill Standard Mixture. Das wage ich für mich doch sehr zu bezweifeln. Aber wenn jemand von euch damit Erfahrungen hat und sagt, ich widerspreche dir, ich habe selbst Tabak angebaut, ich habe ihn selbst gecased, zubereitet, fertig gemacht zum Rauchen und er war besser als die meisten Tabake, die man kaufen kann, dann schreibt mir doch bitte mal entweder auf Facebook in den Kommentar oder auf YouTube in die Kommentare oder einfach auf Discord, da bin ich im The 80s Child Forum unter Tobias G. zu finden. Würde mich sehr freuen. Ich kriege ja immer mal wieder Zuschriften von euch. Ich freue mich da jedes Mal. Und da sind auch schon so ein paar Kontakte entstanden, die länger gehalten haben. Und das macht einfach Spaß, also diese Interaktion. Und wer weiß, vielleicht, wenn ihr viel zu erzählen habt, könnten wir auch mal zusammen eine Folge machen. Und hier von diesen Erfahrungen vom Tabakanbau erzählen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Falls ihr die Sendung Löffel, Messer, Gäbel von Rocket Beans TV mit Colin Gäbel kennt und hier gewisse Ähnlichkeiten feststellt zwischen dieser Sendung und dem, was jetzt kommt, dann ist das kein Wunder, weil ich bin ein großer Fan von Rocket Beans und ein großer Fan von Löffel, Messer, Gäbel. Und eine gewisse Ähnlichkeit ist vielleicht sogar Absicht. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Es ist aber ein bisschen anders, denn wir machen hier keine Live-Verkostung von irgendwelchen Nahrungsmitteln, sondern ich erzähle euch von der Verkostung. Allerdings habe ich mir schon überlegt, dass ich bei der nächsten Verkostung, die ich mache, zusammen mit einem Freund von mir, unter Umständen meine spontanen Äußerungen, die ich bei der Verkostung von mir gebe, mit aufzeichne und dann hier in den Podcast einbaue. Mal sehen, ob ich das tue. Ich will nichts versprechen, aber vielleicht mache ich das. Wir haben uns also mal wieder getroffen, ein Freund von mir und ich, und haben eine Verkostung angestrebt. Eine Verkostung von Nahrungsmitteln im Vergleich. Und wir haben das schon mit verschiedenen Sachen gemacht. Mit bestimmten Getränken, mit Senf, mit bestimmten Soßen, mit allen möglichen Dingen, weil wir einfach beide diese Sendung sehr, sehr mögen. Ich besonders. Und diesmal haben wir, das war die Idee von meinem Kumpel, uns für Kakaobohnen entschieden. Kakaobohnen in verschiedenen Zubereitungsarten. Nämlich einmal roh, einmal fermentiert und einmal geröstet. So. Kakaobohnen sind sicherlich ein sehr, sehr gesunder Snack. Warum? Ihr könnt eigentlich, was gesunde Ernährung angeht, davon ausgehen. Alles, was pflanzlich ist und nicht in irgendeiner Form nachbearbeitet, also geröstet lasse ich jetzt mal außen vor, aber nicht nachbearbeitet in einem Sinn wie zerkleinert, mit irgendwelchen Stoffen angereichert, gesüßt oder sonst wie. Also unverarbeitete pflanzliche Produkte sind eigentlich nie irgendwie schädlich für den Körper, und es sei denn, man ist allergisch drauf, ja, das mal davon mal abgesehen, aber eigentlich nie irgendwie schädlich, sondern immer gesundheitsfördernd. Und Kakaobohnen gehören da sicherlich mit dazu. Ich habe mich jetzt nicht im Einzelnen informiert, was für Inhaltsstoffe in Kakao drin sind und inwiefern Kakao besonders gesund ist. Da gibt es aber verschiedene Videos zu auf YouTube, da könnt ihr euch durchklicken. Also besonders empfehle ich ja immer die Seite nutritionfacts.org. Also das ist eine Seite, da wird es bestimmt auch was zu Kakao geben und zu Schokolade. Gibt es Videos dazu, inwiefern Schokolade Arteriosklerose-Risiko vorbeugen kann und so weiter. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf die gesundheitlichen Aspekte davon eingehen, denn mal ehrlich, Kakaobohnen sind nicht gerade ein Snack für abends beim YouTube-Gucken oder Podcast hören oder in sonst irgendeiner Form entspannen. Ne? Kakaobohnen sind etwas herausfordernd vom Geschmack her. Die sind immer so, wenn man die wirklich roh oder geröstet einfach so isst, immer so knapp an der Grenze des Unwohlseins. Also das ist nicht wirklich ein Genuss in dem Sinn, dass man sagt, da kann man nicht genug von kriegen, sondern eher ein Genuss im Sinne einer besonderen Erfahrung und einer besonderen Geschmackswahrnehmung, Aromenwahrnehmung, aber nicht im Sinne von, davon brauche ich mehr. Ne? Weil Kakao ist nicht süß, kein bisschen. Und jetzt kommen wir auf die verschiedenen Kakaobohnen zu sprechen. Und damit wir uns das gut merken können, haben wir bei der Verkostung eine kleine Tabelle angelegt. Und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Also, wir haben als erstes probiert die Kakaobohnen Belycium hießen die, also Belycium und die roh. Und wir haben verschiedene Kategorien bewertet. Die Säure, weil das etwas ist, was uns als allererstes in die Nase und in den Mund gestiegen ist, als wir Kakaobohnen gegessen haben. Säure spielt da eine große Rolle. Den Kakaogeschmack, ja, also inwiefern schmeckt man, dass es Kakao ist. Dann haben wir geguckt, wie schmeckt der Kakao, wenn man die Schale, also diese kleine Haut um die Kakaobohnen herum abbröselt. Und wir haben geschaut, wie schmeckt die Kakaobohne, wenn ich dazu einen Schluck Wasser in den Mund nehme. Also wenn ich sie kaue und dann einen Schluck Wasser dazu in den Mund nehme. Und wie ist der Nachgeschmack? Das waren unsere Kategorien. Und bei der rohen Kakaobohne war es mit der Säure so, dass die stark schwankend war. Das haben wir eingetragen, weil von Kakaobohne zu Kakaobohne der Unterschied im Säuregehalt frappierend war. Also es gab Kakaobohnen, die waren ratzesauer, auf Deutsch gesagt. Zitronensauer. Wirklich schlimm sauer, sodass man das Gesicht verzogen hat. Und so, dass man echt Schwierigkeiten hatte, das runterzuschlucken. Also wirklich stark sauer. Und dann waren welche dabei, die waren okay von der Säure her. Eine leichte Säure, aber auch nicht mehr als in einem Apfel oder als in der Birne. Ne? Also völlig in Ordnung. Das war bei den rohen ganz besonders auffällig. Wahrscheinlich, weil durch das Rösten ja ein Teil der Säure weggeht, so ähnlich wie beim Kaffee. Und das bei den rohen halt einfach, weil es ein Naturprodukt ist, von Bohne zu Bohne sehr schwankt. Dann der Kakaogeschmack. Da war es so, auch hier gab es starke Schwankungen. Und es war so, dass je dunkler die Kakaobohne war, desto deutlicher war der Kakaogeschmack. Aber er war bei den rohen Bohnen insgesamt nie besonders deutlich. Also, ich habe einmal gesagt, wenn ich jetzt die Augen zumachen würde und würde ein Stück von dieser Kakaobohne roh in den Mund nehmen und kauen, dann wüsste ich nicht, ob ich unterscheiden könnte, ob es Kakao oder Kaffee ist. Es war sehr ähnlich und zwar eher hell gerösteter Kaffee, saurer Kaffee. Ja? Also, auch hier stark schwankende Intensität von Kakaogeschmack, eher insgesamt wenig. Die Schale konnten wir bei den rohen Kakaobohnen nicht entfernen. Das heißt, diese Kategorie entfällt hier. Das ging eigentlich nur bei den fermentierten, aber da komme ich noch zu. Ja. Gut, mit Wasser. Mit Wasser hatte die Kakaobohne deutlich weniger Säure. Kein Wunder, also die rohe, weil es ja durch das Wasser verdünnt wurde, der Säuregeschmack. Und hat ein bisschen geschmeckt wie so eine fruchtige Trinkschokolade. Also wie eine Trinkschokolade mit Säure eben. Und der Nachgeschmack war äußerst unangenehm, muss ich sagen. Wirklich äußerst unangenehm. Bitter und sauer. Also die rohen Kakaobohnen, eine interessante Wahrnehmung, aber nichts für die Couch beim, was immer ihr da tut, Fernsehen, Internet surfen, YouTube-Videos gucken. Dann haben wir die gerösteten probiert. Die gleiche Sorte, Belytium, geröstet. Interessant, fast keine Säure. Die Kakaobohnen waren bitter, aber nicht sauer. Die Schale ging auch hier nicht ab. Deswegen entfällt auch hier diese Kategorie, nehme ich mal vorweg. Jetzt der Kakaogeschmack. Erdig, bitter und noch mehr als die rohen, kaffeeartig. Interessant war aber auch die Wahrnehmung, und das ist ja mit der Wahrnehmung so eine Sache. Ich habe zu meinem Kumpel gesagt, wenn ich jetzt so eine geröstete Kakaobohne esse, dann ist das Aroma, was ich da in der Nase habe, sehr nah dran, was ich in der Nase habe, wenn ich burly-lastigen Tabak rauche. Das Aroma von gerösteten Kakaobohnen ist burly sehr ähnlich, muss man sagen. Mit Wasser verliert die geröstete Kakaobohne an Intensität und an Geschmack, sonst nichts. Es wird nicht besser wie bei der rohen Kakaobohne, sondern es wird eher flacher und weniger intensiv. Der Nachgeschmack allerdings bei der gerösteten Kakaobohne war angenehm, dunkelschokoladig und vor allem anhaltend. Also man hatte noch sehr lange so ein lingering Aroma in der Nase nach Kakao. So viel zu den gerösteten Kakaobohnen. Und jetzt kommen wir zu den fermentierten Kakaobohnen. Die fermentierten Kakaobohnen waren in der Säure mit Schale unerträglich. Wirklich unerträglich, ansteigend sogar noch. Also der erste Biss ging noch, aber je länger man auf den fermentierten Kakaobohnen rumgebissen hat, desto stärker und unangenehmer wurde die Säure und mit Genuss hatte das dann nichts mehr zu tun. Das war übrigens eine andere Sorte, die hieß Peru Puro und nicht mehr Belytium, das nur nebenbei. Der Kakaogeschmack war insgesamt flach. Also wenig nach Kakao geschmeckt, eher ja irgendwie gesund, sauer, aber nicht in irgendeiner Form kakaoartig. Allerdings, wenn man die Schale abgemacht hat, und das ging bei den Fermentierten ausnahmsweise sehr, sehr gut, die konnte man komplett entfernen, die konnte man relativ leicht schälen, könnte ich das so vorstellen, kennt ihr Pistazien? Geröstete Pistazien in der Schale, wenn man die abmacht, da ist doch auch immer noch so eine kleine Haut außenrum. Die kann man auch relativ leicht abfriemeln. Oder bei Erdnüssen, ne? Geröstete Erdnüsse, ganze Erdnüsse, da kann man die Schale auch sehr leicht abziehen. Und so ähnlich ging das auch. Ein bisschen weniger leicht als bei den Erdnüssen, aber es ging gut bei den fermentierten Kakaobohnen. Und dann waren die die Besten. Ja, also die waren von der Kakaointensität sehr, sehr deutlich. Das hat richtig nach Dunkelschokolade, nach Bitterschokolade geschmeckt, aber auch angenehm mild und wunderbar rund und ja, ganz toll, so wie Kakao riecht, wenn man jetzt gemahlenes Kakaopulver aufmacht. Diesen Kakao-Aroma-Geschmack hatte man die ganze Zeit in der Nase. Also ohne die Schale waren die fermentierten aus meiner Sicht die besten. Und mit Wasser haben sie auch nochmal stark gewonnen und waren weniger sauer, nochmal weniger sauer. Das heißt, das ideale Geschmackserlebnis war fermentierte Kakaobohne, Schale abgefriemelt, gekaut und ein Schluck Wasser dazu. Das hat wirklich geschmeckt wie Trinkschokolade. Wie richtig gute, leckere Trinkschokolade ohne Zucker natürlich. Der Nachgeschmack war allerdings mit Schale penetrant sauer, ohne immer noch sauer. Aber nicht mehr so schlimm. Ja. So viel zu unseren Erfahrungen zu Kakaobohnen. Vielleicht habt ihr ja jetzt Lust bekommen und sagt, würde ich auch gern mal nachvollziehen, was das für ein Aroma ist. Aber ich rate euch, nehmt die kleinstmögliche Packung, weil ihr werdet sehr, sehr lange dran zu knabbern haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt kommen wir gleich noch zu einem kleinen Zusatzthema. Bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, möchte ich eine Sache in meinem persönlichen Leben mit euch teilen. Ich habe mir erst überlegt, mache ich das, will ich das und interessiert euch das überhaupt? Wenn nicht, könnt ihr ja abschalten, habe ich mir gedacht. Und das machen viele YouTuber und viele erzählen etwas über sich selbst. Und das mache ich ja sowieso immer mal wieder und das scheint euch ja nicht großartig zu stören. Aber es geht um eine Sache, von der ich denke, dass sie euch, wenn sie euch infiziert, wenn sie euch ansteckt, wenn sie euch Lust macht darauf, auf jeden Fall eine gute Sache ist. Also wenn ihr euch durch das, was ich jetzt erzählt, motiviert und inspiriert fühlt, das Gleiche zu machen, dann habe ich was Gutes getan. Deswegen tue ich es hiermit. Und zwar, ja, ich habe ziemlich zugenommen. Ich hatte in letzter Zeit, habt ihr ja mitgekriegt, in der Zeit, wo weniger Folgen kamen, sehr, sehr viel Stress um die Ohren, zu Hause, privates, viel, das lasse ich jetzt mal weg, was das alles war, aber viel Ärger gehabt. Und das wirkt sich bei mir immer so aus, dass ich mehr esse. Es gibt ja Leute, die unter Stress weniger essen und abnehmen, bei mir ist es andersrum. Ne? Ich nehme zu, wenn ich Stress habe, weil ich keine Lust mehr habe, über das Essen nachzudenken und mich immer wieder in Anführungsstrichen belohne mit irgendwelchen ungesunden, süßen, fettigen Speisen, die, ja, das ist pathologisch, ja, also ich beruhige mich mit süßem, fettigem und ungesundem Essen, was überhaupt nicht gesund und überhaupt nicht gut ist. Das ist aber passiert und ich habe 8 Kilo zugenommen. 8 Kilogramm in ungefähr 3 Monaten. Das ist bei mir so, wenn ich mal nicht aufpasse, was ich esse und nicht genau hinterher bin, dann nehme ich wie verrückt zu. So. Und nun war es auch so, dass mein Blutzucker immer mal so in bestimmten Situationen morgens etwas erhöht war. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja so eine Vorstufe von Diabetes, ist auch kein Wunder, muss ich euch sagen, weil in meiner Familie ist es sehr, sehr verbreitet, also da habe ich immer mit gerechnet, dass ich irgendwann Diabetes bekommen werde. Und deswegen habe ich einen Freund, der gleichzeitig Internist und angehender Endokrinologe /Diabetologe ist, gefragt, wie sieht's denn aus? Gibt es irgendein Medikament, was du mir empfehlen könntest, was ich nehmen könnte, was mir beim Abnehmen hilft und gleichzeitig so ein bisschen den Diabetes in Schach hält, bevor er richtig ausbricht? Und hatte da an Metformin gedacht. Und dann sagte mein Kollege zuerst, naja, Metformin, ja, es gibt noch ein anderes Medikament. Ja, dieses Medikament hat sogar dazu geführt, zeigen wissenschaftliche Studien, dass die meisten Menschen, die es benutzen, 15% ihres Körpergewichts über ein halbes bis ein Jahr verlieren. Aber, hat er gesagt, Tobias, ich muss dir klar davon abraten. Das ist keine, und daran habe ich gesehen, dass er ein wirklich guter Arzt ist. Ja, er hat mir nicht das Medikament empfohlen, den leichten, schnellen Weg, sondern er hat gesagt, ich muss dir klar davon abraten. Medikamente würde ich immer, wenn es geht, als letzten Schritt benutzen, wenn nichts anderes funktioniert. Und du hast bisher nichts getan, um dieser ungesunden Lebensweise entgegenzuwirken. Und wenn du jetzt ein Medikament nimmst, dann ist das Problem nicht gelöst. Dann ist dein ungesunder Lebensstil weiterhin vorhanden und du hast langfristig nicht gewonnen. Du hast nur gewonnen, solange du das Medikament nimmst. Möchtest du das wirklich dein Leben lang nehmen? Ne? Und zusätzlich war es noch ein Medikament, was man spritzen muss. Und ich hatte erst gesagt, naja, warum nicht? Ne? Ich habe da kein Problem mit, ich habe nicht so Angst vor Medikamenten, bin ja selber Arzt. Und er sagt, nein, mach das nicht, Tobias, ändere dein Verhalten. Ändere dein Verhalten und deine Probleme werden verschwinden. Und ich habe gesagt, gut, dann muss ich wieder Kalorien zählen. Und auch davon hat er mir abgeraten und hat gesagt, Kalorien zählen funktioniert kurzfristig bis mittelfristig. Du hast es ja gesehen, du hast damit mehrere Jahre dein Gewicht gehalten, aber es hat eben nicht auf Dauer funktioniert. Du kannst dich nicht dein Leben lang immer nur einschränken und beschränken und kasteien und dir Sachen von Mund absparen. Das wird dir irgendwann vor die Füße fallen und irgendwann schaffst du es nicht mehr. Fast keiner, der eine Diät macht oder in irgendeiner Weise Kalorien zählt, versucht Gewicht abzunehmen, hält dieses Gewicht dauerhaft und für immer. Das gelingt fast niemandem. Du wirst nicht derjenige sein, dem das gelingt. Sei realistisch. Du musst Sport machen, sagt er mir. Du musst Sport machen. Ich sage, naja gut, ich gehe jeden Tag eine Dreiviertelstunde spazieren, sagt er, nein. Nein, nicht spazieren. Sport, Tobias. Du musst schwitzen. Du musst dich richtig verausgaben. Du musst richtig Sport machen. Und ich habe gesagt, nee, ich habe immer so Gegenargumente gebracht und habe gesagt, naja, aber es gibt doch Studien, die zeigen, dass Gewichtsabnahme nicht durch Sport kommt, sondern eher durch Ernährungsumstellung. Und er blieb dabei und sagte, ich glaube, dass Sport dazu führen wird, dass du dich irgendwann anders ernährst, dass das dazu führen wird, dass du deinen Körper anders wahrnimmst und so weiter. Er hat mir das alles erklärt. Und dann habe ich plötzlich gedacht, so Tobias, jetzt hör doch mal zu, anstatt immer nur zu sagen, aber, ja, aber, ja, aber. Bei mir ist es aber nichts. Ich habe ihn doch um Rat gefragt, also höre ich mir jetzt seinen Rat auch an. Und ich habe gesagt, okay, mach ich. Ja? Was würdest du sagen, sollte ich tun? Sagt er, ist völlig egal, was du tust. Hauptsache, es macht dir auch ein bisschen Spaß. Ne? Es muss ja was sein, was du langfristig und für immer machst. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich habe jetzt mit einem sehr fähigen Arzt geredet, der zusätzlich auch mein Kumpel ist und befreundet ist und der es gut mit mir meint und der mir einen sehr realistischen und sinnvollen Rat gegeben hat. Also setze ich ihn doch auch um. Ja? Das ist nämlich was, was ich so als Arzt oft erlebe. Die meisten Patienten möchten gerne so wie ich, ja, verhalten sich genauso wie ich, möchten gerne irgendwas bekommen, was ihre Probleme löst. Eine Tablette oder irgendein Rezept oder irgendwas, irgendein Verfahren oder Krankengymnastik oder irgendwas, was sie kriegen, was ihre Probleme löst. Die wenigsten sind aber bereit, ihr Verhalten zu verändern. Und das ist nun mal einfach das Effektivste, wenn man ehrlich ist. Also habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mache das so. Ich fange heute an. Ja? Ich gehe einfach los, gehe meinen Spaziergang wie immer, aber ich gehe ihn schnell und wann immer ich kann, jogge ich mal ein paar Schritte. Ja, und das habe ich angefangen zu tun und das war natürlich beim ersten Mal die Hölle. Also ich konnte immer nur so ein paar Schritte joggen. Aber je öfter ich das gemacht habe, desto länger wurden die Strecken, wo ich joggen konnte. Und ja, und dann habe ich Knieschmerzen bekommen. Klar, wenn man mit 100 Kilo fast, ja, auf den Knien rumjoggt, kriegt man Knieschmerzen. Also bin ich zu meinem befreundeten Arzt gegangen und habe gesagt, jetzt ist es so, ich glaube, ich kann nicht joggen, ich glaube, ich kriege Knieschmerzen davon. Und er sagt, nein, nicht aufhören zu joggen, andere Schuhe kaufen. Also ein sehr, sehr guter Arzt, wirklich, kann ich wirklich, wer in seine Hände kommt, ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Habe ich gesagt, okay, mache ich, gehe ich los, kaufe neue Schuhe und siehe da, die Knieschmerzen waren weg. Ich habe da auf einem Laufband gejoggt, der Verkäufer hat mich gefilmt, hat gesagt, ich bin Überpronierer, ich brauche andere Schuhe, ich habe leichte O-Beine und das zusammen macht irgendwie Probleme in den Knien, hat mir spezielle Schuhe dafür besorgt. Ich habe die gekauft, bin damit joggen gegangen, keine Knieschmerzen mehr. Wunderbar. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nicht nur joggen, dann mache ich auch noch ein bisschen Spinning, weil ich habe ja den Vorteil, eine Freundin zu haben, die sehr, sehr sportlich ist und die Fitnesskurse anbietet, wobei diese Fitnesskurse für mich immer so eine Sache sind. Ich bin nicht so der Gemeinschaftstyp, was Sport angeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in so einer Gruppe, das ist immer so, ach, ich weiß nicht, da fühle ich mich so beobachtet und ich, ne, ich bin ja nicht der sportlichste Typ und ich will da nicht irgendwie das andere sehen, was ich da tue, da bin ich eher so der Schüchterne. Und deswegen mache ich lieber alleine. Und der Vorteil ist, meine Freundin hat ein Spinningbike und ich kann es benutzen. Also auch da keine Ausrede. Ich kann direkt anfangen, Spinning zu fahren. Das mache ich jetzt im Wechsel. 6 Tage die Woche mache ich eine Dreiviertelstunde Sport. Einen Tag Laufen und Joggen im Wechsel. Vielleicht kann ich irgendwann durchjoggen, mal sehen. Ja. Und einen Tag Spinning, eine Dreiviertelstunde. Das ist jetzt nicht allzu viel, das ist aber wieder eine Frage der Priorität. Man könnte sagen, dafür habe ich keine Zeit. Aber klar, ich kann dann weniger lesen, ich kann andere Sachen weniger machen, vielleicht kann ich auch mal eine Pfeife weniger rauchen, eine am Tag. Ja? Aber das ist halt immer die Frage, ne? Ich muss mir die Zeit dafür nehmen. Und ich kann euch sagen, innerhalb weniger Wochen hat sich mein Grundlebensgefühl so verbessert, dass es unfassbar deutlich zu spüren. Also ich fühle mich so viel wacher und so viel ausgeruhter und ausgeglichener auch von der Stimmung her, viel positiver als vorher. Noch, also ich meine, ich bin sowieso, würde ich sagen, nicht unbedingt ein negativer Mensch, aber irgendwie noch beschwingter, ja, lebendiger, vitaler. Vitaler ist der richtige Ausdruck. Ich fühle mich deutlich vitaler, seit ich das mache. Und jetzt wiege ich 97,5, das heißt, ich habe ein halbes Kilo abgenommen. Das ist nicht viel für 3 Wochen, ja, oder für 2, wie ich das jetzt mache. Also das muss ich dazu sagen, der Fortschritt ist unglaublich schnell am Anfang, ne? Also ich bin beim ersten Mal joggen wirklich 3 Minuten gegangen, 20 Sekunden gejoggt, so, ja. Und beim zweiten Mal war es schon 1 Minute joggen und 2 Minuten gehen. Und beim dritten Mal war es schon ungefähr gleich verteilt, ja, joggen und gehen. Also das geht wahnsinnig schnell, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber mein Herz-Kreislauf-System hat sich in Blitztempo angepasst. Und von der Kraft und von den Muskeln wird sich da noch nicht viel getan haben nach den paar Tagen jetzt, ne? Aber ich werde euch einfach mal auf dem Laufenden halten, wie der Stand ist. Ein halbes Kilo habe ich schon abgenommen, ohne irgendwas an der Ernährung zu tun. Und da bin ich jetzt noch dran. Also ich achte im Moment eher weniger darauf, wie viel ich esse, sondern was ich esse. Wenn ich früher abends Schokolade, Chips und Gummibärchen gegessen habe, also was heißt früher, in den letzten 3 Monaten, ne, davor habe ich ja Kalorien gezählt, aber in dieser Zeit halt dann irgendwie solche ungesunden Sachen zu mir genommen habe, mich vollgestopft habe, damit vollgestopft vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr viel davon gegessen habe, nehme ich jetzt stattdessen Dörrobst, Nüsse, und zwar unbehandelte, ungesalzene, ungeölte Nüsse, ne, sondern einfach rohe Walnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Haselnüsse, Mandeln, sowas, ja. Und Datteln, Dörrpflaumen, Aprikosen, solche Dinge zum Naschen. Und tagsüber esse ich anstatt, keine Ahnung, das Pizzabrötchen vom Bäcker, esse ich halt ein Vollkornbrötchen, ja, im Moment noch belegt mit irgendwas einigermaßen fettarm. Vielleicht auch mal eine Scheibe Käse, ist ja egal. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, 6 Tage die Woche esse ich, soweit ich kann, ballaststoffreich und möglichst naturbelassen und pflanzlich. So, das mache ich an 6 Tagen die Woche und an einem Tag die Woche, das hat mir mein Kumpel auch geraten, lass dir einen Tag in der Woche, wo du essen kannst, so viel und was du willst. Wenn du das regelmäßig machst, wird es mit der Zeit immer weniger werden, was du an diesen Tagen in dich reinstopfst, weil du merkst, du kannst es ja jede Woche machen. Aber lass dir so einen Tag, sonst hältst du es langfristig nicht durch. Ein sogenannter Cheat-Tag ist ja jetzt auch nichts irgendwie neu entdecktes, wird ja schon seit vielen Jahren drüber gesprochen, dass das eine gute Idee ist. Ja, ich werde euch immer mal auf dem Stand halten, wie sich mein Gewichtsverlauf gestaltet und wie sich meine Fitness gestaltet, und wer weiß, vielleicht kann ich irgendwann nicht 4 Kilometer gehen und joggen, sondern 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vielleicht werde ich irgendwann auch noch andere Sachen machen, die ich jetzt noch nicht tue. Ich kann nur sagen, dass das schon mal eine gute Entscheidung war, und wenn ihr bis jetzt so wie ich auch sehr ungesund gelebt habt, fühlt euch angesprochen und lasst euch gesagt sein, es ist unheimlich schwer, den ersten Schritt zu tun. Es ist unheimlich schwer, aus dem Quark zu kommen und zu sagen, jetzt fange ich an, jetzt mache ich was. 3 Tipps würde ich euch geben. Erstens, lasst euch von jemand anderem in irgendeiner Weise beraten. Vielleicht ist dieses Gespräch, was wir gerade führen, ein sehr, sehr einseitiges Gespräch, aber dieser Podcast ja dein Beratungsgespräch, dann lass es so auf dich wirken. Und zweitens, fang erstmal einfach an. Nicht erst warten, bis Equipment da ist oder so. Nicht sagen, ich kaufe mir das und dann mache ich das. Nicht sagen, ich melde mich im Fitnessstudio an und dann gehe ich dahin. Sondern fang jetzt und heute und gleich, so wie du diesen Switch in dir merkst, dass du sagst, ja, okay, ich probiere es aus, zieh die Schuhe an, geh raus und wenn du nur einen Spaziergang machst, 6-7 Kilometer, fang einfach direkt an, ohne zu zögern. Das ist mein Tipp an dich. Und mach es nicht, weil es gesünder ist, weil du abnehmen willst oder weil andere dir gesagt haben, dass es besser ist, Sport zu machen, sondern tu es, weil ich dir sage, dass du dich in Windeseile tatsächlich viel, viel besser fühlen wirst. Körperlich und von der Stimmung her. Es macht einen erheblichen Unterschied und es ist leicht und billig zu bekommen. Du musst nichts dafür kaufen im Prinzip, ja? Okay, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich dieses Spinning-Bike habe, aber mein Gott, du wirst vielleicht eine andere Sportart finden, die für dich viel besser geeignet ist. Vielleicht willst du lieber walken gehen, vielleicht willst du lieber schwimmen gehen oder Fußball spielen oder Tennis spielen oder irgendwas, was du sowieso lange schon nicht mehr gemacht hast und mal immer mal wieder tun wolltest. Aber einfach lass dich von mir anstecken in dem Hinblick darauf, dass du dich besser fühlen wirst und dass du tatsächlich Spaß daran haben wirst. Ich hätte das nie gedacht, ja. Ich habe immer gesagt, also Sport ist Quälerei und das macht keinen Spaß, aber wirklich in die Bewegung zu kommen, ins Schwitzen zu kommen, das Herz zu spüren, den Körper zu spüren, die Atmung zu spüren, wie alles in Bewegung kommt, macht tatsächlich auch währenddessen dann relativ schnell Spaß. Nicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal ist es tatsächlich eine Quälerei. Aber im zweiten, dritten, vierten Mal fängt es an Spaß zu machen. Und das Grundgefühl, das ist halt dieser Kosten-Nutzen-Aufwand, ist unglaublich gut. Also man macht eine Dreiviertelstunde am Tag Sport und fühlt sich den ganzen Tag deutlich besser deswegen. Das kann kein Medikament schaffen. Ja, das kann nichts anderes auf der Welt irgendwie schaffen. Und ja, und es ist außerdem noch ausgesprochen natürlich und richtig so. Also es ist einfach alles richtig daran. Und es ist außerdem ein guter Ausgleich, wenn du überhaupt Pfeifenraucher bist. Ja, ein Ausgleich kann man nicht sagen. Ne? Am besten wäre natürlich, man würde nicht rauchen, das wissen wir ja alle. Aber ich weiß nicht, ob man unterm Strich nicht besser wegkommt, wenn man sich gesund ernährt, Sport macht und ab und zu eine Pfeife raucht, als jemand, der ungesund ist, auf der Couch liegt und Alkohol trinkt oder was auch immer noch tut. Ja, also ist immer eine Frage des, wie man sein Leben für sich selbst gestaltet, welche Risikofaktoren man akzeptieren will, welche man in Kauf nehmen will und welche nicht. Aber ich finde, wenn ich schon Pfeife rauche, dann kann ich wenigstens im Rest meines Lebens darauf achten, dass es möglichst gesund gestaltet wird. So, und dann kommen wir auch hiermit zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte dich etwas inspirieren und dir Lust machen, dich auch zu bewegen, auch rauszugehen oder auch drin Sport zu machen, was auch immer du tun willst. Und ja, und das von jemandem, der eigentlich über Genuss und Entspannung redet. Aber, ne, ich habe ja immer gesagt, es ist hier auch Platz für Themen, die im weitesten Sinne was mit Genuss zu tun haben. Und tatsächlich, der Genuss stellt sich beim Sport nach einer gewissen Zeit ein. So viel für heute von mir. Das war's mit dieser Folge von Strandkorbgedöns. Ich wünsche euch den perfekten Smoke und alles, was ihr euch auch selbst wünschen würdet. Macht's gut, ciao. We'll be right back.